Ich lese uns den Text aus 1. Mose 22. Eine schwere Prüfung für Abraham. Nach diesen Ereignissen vergingen einige Jahre. Da stellte Gott Abraham auf die Probe. Abraham, rief er. Ja, Herr? Geh mit deinem einzigen Sohn Isaak, den du liebst, in das Land Moria. Dort zeige ich dir einen Berg. Auf ihm sollst du deinen Sohn Isaak töten und als Opfer für mich verbrennen. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf und spaltete Holz für das Opferfeuer. Dann belud er seinen Esel und nahm seinen Sohn Isaak und zwei seiner Knechte mit. Gemeinsam zogen sie los zu dem Berg, den Gott Abraham genannt hatte. Nach 3 Tagesreisen war er in der Ferne zu sehen. Ihr bleibt hier und passt auf den Esel auf, sagte Abraham zu den beiden Knechten. Der Junge und ich, wir gehen auf den Berg, um Gott anzubeten. Wir sind bald wieder zurück. Abraham legte das Holz auf Isaaks Schultern. Er selbst nahm das Messer und eine Schale, in der Holzstücke glühten. Gemeinsam bestiegen sie den Berg. Vater, fragte Isaak. Ja, mein Sohn? Feuer und Holz haben wir, aber wo ist das Lamm für das Opfer? Gott wird schon dafür sorgen, mein Sohn. Schweigend gingen sie weiter. Als sie die Stelle erreichten, die Gott angegeben hatte, errichtete Abraham aus Steinen einen Altar und schichtete das Brandholz auf. Er fesselte Isaak und legte ihn oben auf den Holzstoß. Dann griff er nach dem Messer, um seinen Sohn zu töten. Abraham, Abraham, rief da der Engel des Herrn vom Himmel. Ja, Herr? Leg das Messer beiseite und tu dem Jungen nichts. Jetzt weiß ich, dass du Gott gehorsam bist. Du bist sogar bereit, deinen geliebten Sohn für mich zu opfern. Plötzlich entdeckte Abraham einen Schafbock, der sich mit den Hörnern im Dickicht verfangen hatte. Er tötete das Tier und opferte es anstelle seines Sohnes auf dem Altar. Den Ort nannte er, der Herr versorgt. Noch heute sagt man darum, auf dem Berg des Herrn ist vorgesorgt. Noch einmal rief der Engel des Herrn vom Himmel Abraham zu. Ich, der Herr, schwöre bei mir selbst, weil du gehorsam warst und mir deinen einzigen Sohn als Opfer geben wolltest, werde ich dich überreich beschenken und dir so viele Nachkommen geben, wie es Sterne am Himmel und Sand am Meer gibt. Sie werden ihre Feinde besiegen. Alle Völker der Erde werden mich bitten, sie so zu segnen, wie ich dich segnen werde. Das alles werde ich dir geben, weil du bereit warst, meinen Willen zu tun. Danach verließen sie den Berg, holten die Diener ab und machten sich auf den Weg zurück nach Beersheba. Dort blieb Abraham wohnen. Bald darauf erreichte ihn die Nachricht, dass Milka, die Frau seines Bruders Nahor, 8 Söhne geboren hatte. Us, den Ältesten, Bus, Kemuel, den Vater von Aram, Keset, Hasu, Pildatsch, Jidlaf und Betuel, den Vater von Rebekka. Reuma, die Nebenfrau Taos, hatte 4 Söhne geboren. Tebach, Gaham, Tabasch und Mascha. Jetzt bin ich durch.
Ja, guten Morgen. Seid ihr einigermaßen frisch? Also ich nicht. Eure Leute haben mich hier ein bisschen unter den Tisch theologisiert und unter den Tisch getrunken. Nee, ganz so schlimm war es nicht, aber ich genieße das immer, wenn ich auf so Freizeiten bin und die Leute gerne auch mal ein Bier trinken und so und man sich irgendwie locker zusammensetzen kann. Das gefällt mir hier, ist schön. Ihr seid gute Leute. Ja. Die Tür öffnete sich langsam und mein Vater kam herein. Ich war 9 Jahre alt und er stand so groß über mir, seine blauen Augen schienen, doch seine Stimme war sehr kalt. Er sagte, ich hatte eine Vision. Und du weißt, ich bin stark und heilig. Ich muss tun, was mir befohlen wird. Also machten wir uns auf zu dem Berg. Ich lief schnell, er ging langsam. Und seine Axt bestand aus reinem Gold. So beginnt das Lied Story of Isaac von Leonard Cohen. Die Geschichte Isaaks, der als Kind erleben musste, dass sein Vater ihm auf dem heiligen Berg im Lande Moria Gott opfern wollte. Weiß nicht, ob ihr es gerade gemerkt habt, als die Textlesung losging, gingen die Leute mit den Kindern schnell raus. Instinktiv, sozusagen. Ich würde auch sagen, das ist gar nicht so blöd. Müssen die Kinder von einer Geschichte hören, wo ein Vater seinen Sohn opfern soll? Ich habe gedacht, ja, die haben es genau richtig gemacht. Das Buch, mit dem wir leben, die Bibel, ist ja manchmal noch nicht mal FSK 18. Ja? Manche Stellen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sagen die jüdischen Rabbinen, dass man sich mit diesem Text erst ab 40 beschäftigen soll. Also ich mute einigen euch jetzt quasi FSK 18 zu, obwohl ihr noch gar nicht FSK 18 seid. Aber so ist das. Ne? Es ist doch spannend, dass wir, also dass uns ein Buch von Gott gegeben ist, wo man sagt, das sollen meine Kinder jetzt mal lieber nicht hören. Instinktiv. Ist schon spannend. In der Regel wird das nicht gelesen im Gottesdienst. Ja. Wie gesagt, manche Geschichten liest man nur im Kindergottesdienst, manche liest man gar nicht im Kindergottesdienst. Wie kommt denn das eigentlich? Gut, ich lese nochmal den ersten Teil aus der Luther-Übersetzung. Und Gott versuchte den Abraham und sprach zu ihm, Abraham. Und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham früh am Morgen auf, gürtete seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Ja, das ist wohl der Auftakt von einem der dunkelsten Texte der ganzen Bibel. Weiß nicht, wie euch das geht. Ich muss zugeben, dass ich diese Geschichte früher sehr lange am liebsten überblättert habe. Sie hat mich irritiert. Ach was, verängstigt. Was ist das für ein Gott, der von einem Vater verlangt, seinen Sohn zu opfern? Sagen wir es, wie es ist, ihn als Brandopfer zu schlachten. Und was ist das für ein merkwürdiger Vater, der, als er dieses Wort von Gott empfängt, nicht "What?" antwortet, sondern vor die Tür geht, um schon mal das Brennholz zu sammeln. Was ist das für ein Typ? Würden wir so einen Vater heute nicht sofort in die Klapse stecken? Natürlich. Ja, besser gestern als heute. Abraham wird stattdessen in drei Weltreligionen als Heiliger verehrt. Und die Frage, ob er nicht eigentlich in die Psychiatrie gehört hätte, habe ich seltsamerweise noch nie in einer Predigt gehört. Ich meine, Psychopathen hören auch Stimmen, die ihnen bisweilen seltsame Aufträge geben. Was war Abraham nun? Psychopath oder Heiliger? Und wurde uns nicht immer erzählt, dass Christen an einen Gott der Liebe glauben? Wie passt das zu so einer Geschichte? Was sollen wir denn mit sowas anfangen? Ich meine, es ist eine spannende Geschichte, keine Frage. Höchst spannend erzählt. Meisterhafte orientalische Erzählkunst, die die Dramatik so intensiv zuspitzt, dass einem wirklich das Blut in den Adern gefriert. Nehmt euch mal ein bisschen Ruhe und lest das. Ich finde, das ist hammerhaft komponiert. Wie gesagt, Weltliteratur. Allein aus literarischer Sicht ist es wirklich kein Wunder, dass über diesen Text, über diese Geschichte seit über 3000 Jahren Menschen nachdenken, Menschen reden, Menschen diskutieren, weil dieser Text einfach die Gemüter erregt und bewegt. Was hier geschildert wird, das kann einen nicht kalt lassen. Und das soll es natürlich auch nicht. Ihr merkt schon, dass ich meine Meinung über diese Episode aus dem Leben Abrahams deutlich verändert hat. Inzwischen liebe ich diese Erzählung nicht nur, ich halte sie für eine unglaublich wichtige Geschichte in der Bibel. Die hat so viele Layer, stellt so viele unglaubliche, fantastische Fragen und kann aus so vielen unterschiedlichen Perspektiven betrachtet werden, dass wir wahrscheinlich problemlos eine ganze Woche darüber reden könnten. Und wir wären immer noch nicht mit ihr fertig. Das hat für mich Qualität. Wenn Texte das können, dann, ob sie mir gefallen oder nicht, ist eine andere Frage. Aber dann haben diese Texte Qualität. Der einfachste Zugang zum Text ist wahrscheinlich, die Geschichte als Sinnbild für die finsteren Momente unseres Lebens zu deuten. Dafür, wenn etwas zerbricht oder zu zerbrechen droht, was wir als sicher angenommen haben. Und dann stünde Gottes Auftrag an Abraham als Metapher für all das, was wir nicht verstehen. Das Judentum und genauso das Christentum sind ja gerade keine Religionen, die versucht sind, negative Erfahrungen auszublenden. Im Gegenteil, wir wissen, dass wir dem Leben nicht in die Karten blicken können. Und Gott schon mal gar nicht. Jedem kann alles passieren. Jederzeit. Ich sag's nochmal, weil wir meistens so tun, als gelte das für alle anderen, aber nicht für uns. Aber es ist wahr. Jedem kann alles passieren. Jederzeit. Vor dem Leben ist man nicht sicher. Und der Glaube an Gott nimmt da keinen aus. Und jedes Mal, wenn in unserem Leben etwas zerbricht, ist es so, wie wenn Abraham mit seinem Sohn auf den Berg Moria zugeht. In der Ungewissheit dessen, was Gott aus diesem erschütternden Gang, diesem düsteren Nebel aus Angst und Befürchtung machen wird. Und in den Grundzügen, glaube ich, kennen wir alle dieses Gefühl. In der schlageresken Welt unserer Lobpreislieder kommen solche Momente leider eher selten vor. In den Psalmen, dem Lobpreisbuch der Bibel, dagegen sehr, sehr häufig. Eine moderne Ausnahme wäre vielleicht der Song Blessed Be Your Name. Keine textlich besonders originelle, aber immerhin You Give And Take Away, wird hier gesungen. Du gibst und nimmst wieder weg. Und das meint natürlich nicht, dass Gott sich aus dem Himmel beugt und dir erst etwas in den Schoß legt, um es dir dann später wieder fortzunehmen. Jedenfalls verstehe ich weder Gott noch diesen Song so. Es meint eben diese Momente, in denen wir Gott und die Welt nicht mehr verstehen. In denen wir im finsteren Tal wandern. Und keine Ahnung mehr haben, was uns am Ende auf dem Berg Moria erwarten wird. Wenn nur noch die Hoffnung bleibt, dass uns Gott nicht im Stich lassen wird. Was auch immer geschieht. Dass Gott irgendwie uns nicht im Stich lassen wird. Und das ist die Erfahrung, die du in unserem Text verschriftlicht findest. Dieser Wert erschließt sich einem vielleicht erst so richtig, wenn man selber gerade auf sein persönliches Moria zugeht. Aber dann wird so ein Text unbezahlbar. Denn wie gesagt, wir finden in unserer frommen Sprache für so etwas heute immer weniger Worte. Leider. Aber die Bibel hat sie. Sie ist alles andere als sprachlos. Natürlich ist es nur eine erste Annäherung an den Text, wenn auch eine sehr wichtige. Aber eins nach dem anderen. Ich will euch eigentlich nicht zu schnell aus der Ungemütlichkeit entlassen, die Erzählung von der Bindung Isaaks, wie die Juden sie nennen, erzeugt. Ich meine, wir trösten uns ja meistens damit, dass es gut ausgeht und Isaak am Ende doch nicht geopfert wird. Und dann blättern wir schnell weiter. Aber ich glaube, das ist ein Fehler. Denn damit kratzen wir nur an der Oberfläche. Mir gehen viele Kommentare, die ich gelesen habe, zu schnell dazu über, die Geschichte zu erklären. Da wird betont, dass Isaak ja gar nicht wirklich sterben musste. Oder es wird darauf hingewiesen, dass die Geschichte sich natürlich wunderbar aus neutestamentlicher Perspektive als eine Art Vorschattung deuten lässt, dafür, dass Gott selbst seinen Sohn Jesus geopfert habe und so weiter und so fort. Und damit wird man zwar schnell das mulmige Gefühl los und kann seine Kinder vielleicht im Raum lassen. Aber der Stachel der Geschichte wird auch schnell stumpf. Denn natürlich war den Autoren bewusst, was sie ihren Lesern zumuten. Natürlich kalkulierten sie das Verstörende, ja schier Empörende mit ein, was ihre Geschichte erzeugt. Die waren ja nicht blöd. Also zurück zur Narration. Stellen wir uns den Fragen, die sie aufwirft, den ungemütlichen. Wieso verlangt Gott etwas derart Abartiges von Abraham? Wieso soll er sein Kind opfern? Und daraus folgt die nächste Frage. Wenn er das Abraham zumutet, könnte es passieren, dass er eines Tages etwas Ähnliches von dir erwartet? Ist das eine Möglichkeit, die du dir mit dem Glauben an diesen Gott einkaufst? Wenn nein, wieso erzählt die Bibel diese Geschichte? Noch ein paar mehr Fragen. Der Text wird eingeleitet mit dem Satz, und Gott versuchte Abraham. Man könnte auch übersetzen, und Gott testete Abraham. Wieso macht Gott so etwas? Wieso macht Gott so etwas? Das erinnert mich ein bisschen an die pubertierenden 10-, 11-, 12-jährigen Schülerinnen an meiner Schule, die immer so kindische Vertrauensspiele spielen, um zu testen, ob ihre Freundin wirklich das Geheimnis behält, was sie ihnen sagen. Und die dann völlig erschüttert sind, wenn plötzlich die ganze Schule ihr Geheimnis kennt. Hat Gott solche Kindereien wirklich nötig? Und seltsam ist ja eigentlich auch, dass Abraham seinen Sohn nicht opfert. Da hört er von Gott, dass er dies tun soll, zieht los mit der Axt in der Hand, bereit sein Kind zu ermorden. Und dann hört er ein weiteres Wort Gottes, das ihn davor abhält, dem ersten zu folgen. Woher weiß denn Abraham, welches der beiden Worte Gottes das ist, nach dem er sich richten soll? Erst sagt Gott Hü, dann sagt er Hot. Wieso sendet Gott solche widersprüchlichen Nachrichten? Und was sagt das über unseren Umgang mit der Bibel aus? Meint Gott manche seiner Worte ernst, wie hier das zweite, und andere nicht, wie hier das erste? Wie geht man mit einem Gott um, der heute Opfere sagt und 3 Tage später, ich habe mir das anders überlegt. Wenn die Bibel die Gebrauchsanweisung für unser Leben ist, wie man immer mal wieder hört, wie kann es sein, dass im Falle Isaaks diese Gebrauchsanweisung 2 völlig konträre, ja widersprüchliche Anweisungen gibt? Lauter Fragen, die in unserem Text mitschwingen. Und ich werde es heute wohl kaum schaffen, alle in der tiefsten Tiefe zu beantworten. Aber genau deswegen liebe ich diesen Text so, weil er eben deutlich macht, dass das Wort Gottes, dass die Bibel ein Gesprächsstarter sein will und kein Gesprächsbeender. Sie will uns Fragen stellen und uns einladen, miteinander darum zu ringen und zu diskutieren und uns auseinanderzusetzen, was uns das alles sagen möchte. Sie will uns nicht vorgefertigte Antworten um die Ohren hauen. Und so ist meine Predigt heute auch eher, oder mein Vortrag, auch eher ein Mosaik aus unterschiedlichen Perspektiven auf die Geschichte. Verschiedene Denkanstöße, die euch hoffentlich dazu anregen, tiefer in sie einzutauchen. Ja, was würdest du denn tun, wenn du den gleichen Auftrag von Gott hören würdest wie Abraham? Geh hin und opfere deinen Sohn zum Brandopfer. Jedem von euch, der selber Kinder hat, wird diese Vorstellung die Haare zu Berge stehen lassen. Sicher, Gott schickt schließlich den Widder. Aber erst nachdem Abraham das Holz gesammelt, den Altar arrangiert, seinen Sohn festgebunden hat und mit dem Messer auf ihn losgeht. Puh. Seid ehrlich. Hättet ihr überhaupt das Holz gesammelt? Also ich nicht. Ich nicht. Am dritten Tage hob Abraham seine Augen auf und sah die Städte von Ferne und sprach zu seinen Knechten: Bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich und der Knabe wollen dorthin gehen. Und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Sorry, ich muss kurz unterbrechen. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legt es auf seinen Sohn Isaak. Der trägt das Holz, das ihn verbrennen soll, eine 3-Tages-Reise weit. Das ist echt gruselig. Das ist echt gruselig. Abraham aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand. Und gingen die beiden miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham: Mein Vater. Abraham antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach: Siehe, hier ist Feuer und Holz. Wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und gingen die beiden miteinander. Und als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, dass er seinen Sohn schlachtete. Ganz schön finster, oder? Und all das führt uns natürlich zur großen Frage, worum es eigentlich in dieser Geschichte geht. Geht es um Gehorsam? So wird der Text ja meistens interpretiert. Darum, dass Gott testen wollte, ob Abraham bereit wäre, alles für ihn zu tun. Ob Abraham ihn tatsächlich mehr lieben würde als alles andere auf der Welt. Ob Abraham ihn am Ende sogar mehr liebt als sein eigenes Kind. Die Rede des Engels am Ende der Geschichte scheint ja direkt in diese Richtung zu weisen. Ist also die Frage des unbedingten Gehorsams Gott gegenüber der Grund dafür, warum diese Geschichte überliefert wurde? Als gutes Beispiel. Mit anderen Worten, möchte Gott von uns, dass wir ähnlich handeln wie Abraham. Dass wir bereit dazu sind, alles, was uns lieb und teuer ist, auf Gottes Altar zu opfern, wenn Gott es von uns verlangt. Das ist übrigens auch die islamische Deutung dieser Geschichte. Ibrahim, wie unsere muslimischen Freunde Abraham nennen, stellt mit dem Willen zur Opferung des Sohnes, seine Hingabe an Gott und die völlige Unterwerfung unter Gottes Willen unter Beweis. Und damit wird er zum Vorbild, dem alle Muslime nacheifern sollen. Unterwerfung, Gehorsam. Interessanterweise habe ich genau das genauso schon in zig christlichen Predigten gehört. Denken wir also den Gedanken mal weiter. Gott prüft also, ob wir uns seinem Willen unterwerfen. Aber wieso mit dem Leben unseres Kindes? Weil es uns das Wichtigste ist. Aber ist das nicht ein ganz schön unmoralischer Test? Von Menschen, die den Text durch die unbedingte Gehorsamsbrille lesen, Christen wie Muslimen, kriegt man auf diese Frage für gewöhnlich die gleiche Antwort wie auf die Frage nach der Sintflut. Oder danach, warum Gott im Alten Testament den Genozid ganzer Völker befiehlt. Gott ist Gott. Er darf von uns verlangen, was er will. Was Gott gut nennt, muss gut sein. Es steht uns nicht zu, das zu hinterfragen. Gott ist Gott. Und damit bleibt natürlich nicht mehr viel übrig als ein blinder Gehorsam. Gott hat es gesagt, mein lieber Sohn, sei mir nicht böse, aber ich muss Gott mehr gehorchen als meiner Liebe zu dir. Ist ja nur ein kleiner Schnitt. Ich mache auch ganz schnell. Ihr haltet es für so ein Gedankenspiel für an den Haaren herbeigezogen? Schließlich würde Gott so etwas nie von uns verlangen. Erzähl das mal Isaak. Oder Andrea Yates, das ist die amerikanische Mutter, die 2001 ihre 5 Kinder in einer Badewanne ertränkt hat. Sie sagte, der Teufel hätte Einfluss auf ihre Kinder gehabt, weshalb sie diese hätte richten müssen. Oder Diane Laney, die versucht hat, ihre 2 Kinder zu töten, weil Gott ihr das befohlen habe. Und dann gibt es noch den Fall von Victoria Solitz, die versuchte, ihren Sohn in einer Pfütze zu ertränken, weil Jesus ihr das aufgetragen habe. Das waren natürlich psychisch kranke Menschen. Klar. Also nur damit mich keiner missversteht. Ich glaube nicht, dass Gott einer dieser Frauen auf so eine furchtbare Idee gebracht hat. Aber nochmal. Mit welchem Recht sprechen wir hier von psychischen Defekten und halten Abraham gleichzeitig für einen Heiligen? Mit welchem Recht? Diese Frage müssen sich die Vertreter der unbedingten Gehorsamsbrille schon gefallen lassen, finde ich. Der Glaube an einen grausamen Gott bringt grausame Menschen hervor, sagt man. Und das stimmt. Ich glaube ganz sicher, das stimmt. Isaak sieht in die Augen seines Vaters, der mit erhobener Waffe über ihm steht, um ihn umzubringen. Der Gott des unbedingten Gehorsams ist, selbst wenn es sich wie in diesem Fall nur als ein makaberer Test herausstellt, wirklich kein Gott, für den es sich leicht jubeln lässt. Und es gibt eine Menge Menschen, die aufgrund dieser Lesart der Bibel zu Atheisten geworden sind. Und ganz ehrlich, ich verstehe das. Ich verstehe das. Wenn du erstmal davon überzeugt bist, dass die Gottheit, an die du glauben sollst, grausame Dinge tut und von dir verlangt, das widerspruchslos hinzunehmen, ist es tatsächlich wesentlich einfacher, die Existenz dieser Gottheit in Frage zu stellen, als einfach umzublättern und das nächste Lobpreislied zu singen. Aber auch wenn wir die Frage verneinen, ob Gott von uns verlangen könnte, unser Kind zu opfern, weil wir sagen, im neuen Bund mit Jesus, da kommt Gott nicht mehr auf solche Gedanken, ist die Frage danach, was uns dieser Bibeltext beibringen möchte, damit nicht vom Tisch. Die Frage nach dem Gehorsam verlagert sich ja heute bloß. Wie oft habe ich in Predigten schon Sätze gehört wie, wärst du bereit, dein Liebstes für Gott zu opfern oder aufzugeben? Wie oft habe ich diese Sätze schon gehört? Und ich habe diese Geschichte schon als junger Mann gelesen, als junger Mensch. Und ganz oft stellte ich mir dann natürlich eben genau diese Frage. Was würde ich tun, wenn Gott das Liebste von mir fordern würde? Und da man sowas ja schlecht als Gedankenexperiment durchführen kann, wurden die Gedanken immer realer und bedrängender. Was war mein Liebstes? Mein Computer? Nee, das ist zu leicht. Mein Berufswunsch? Meine Mutter? Meine Freundin? Wenn Gott mich auffordern würde, das zu opfern, das zu verlassen, darauf zu verzichten, wäre ich dazu bereit? Und wenn ja, wie könnte ich das denn beweisen? Denn behaupten kann man ja viel. War mein Glaube wirklich rein wie bei Abraham? Wäre ich bereit, Gott mit ungeteiltem Herzen zu folgen? Würde ich gehorsam sein? Würde ich mich unterwerfen? War Gott in meinem Leben wirklich Gott? Und mit all diesen Gedanken kamen 1000 Ängste in meine Seele. Und das ist das Problematische an der unbedingten Gehorsamslesart dieser Geschichte. Ihre Folge ist ein angstgesteuertes Gottesbild. Denn dieser Gott, der kann alles von dir verlangen. Alles. Wenn er vor deinem Kind nicht Halt macht, wer weiß, wovor er nicht Halt macht. Ein angstgesteuertes Gottesbild. Und da diese Deutung so populär ist, brauchen wir uns nicht zu wundern, dass sie unzählige von Furcht getriebene Gottesbeziehungen hervorgebracht hat. Liebst du Gott genug? Bist du bereit, dieses oder jenes für Gott aufzugeben? Alles Ausflüsse dieser Erzählung oder vielmehr dieser Deutung der Geschichte. Und daran merkt man, Theologie matters. Theologie ist nicht nur ein Sport für ein paar Leute, die halt gern über Gott nachdenken. Theologie ist tatsächlich wichtig. Mein Blick auf die Bibel entscheidet mit, wie ich sie lese und führt unter Umständen dazu, dass Angst und Misstrauen mein Gott werden. Und bei all diesem Gerede über Gehorsam haben wir Isaak noch gar nicht angeschaut. Was für ein Trauma muss dieser Test bei ihm hinterlassen haben? Interessiert das eigentlich keinen? Wenn wir mit der unbedingten Gehorsamsbrille lesen, hat so eine Frage jedenfalls keinen Platz. Gott hat es schließlich gesagt. Punkt. Isaak, eine Figur auf einem göttlichen Schachbrett. Ein Bauernopfer im göttlichen Heilsplan. Wo gehobelt wird, da fallen eben Späne. Bitte? Bitte? Da bindet dich dein Vater auf einen Altar, zückt sein Messer und starrt dich mit entrücktem Blick an. Und alles im Namen Gottes? Boah, wie gruselig ist das denn? Aber ihm ist doch nichts passiert, denken jetzt die unter euch, denen das hier langsam zu mulmig wird. Aber genau das ist doch die Frage. Warum wollen wir nicht, dass uns mulmig wird, wenn wir so eine Geschichte lesen? Das ist doch das Grauen pur. Da kann es einem gar nicht mulmig genug werden, finde ich. Und von wegen Isaak ist ja gar nichts passiert. Was wäre denn geschehen, hätte Abraham die erlösende zweite Rede Gottes als Anfechtung abgetan? Schließlich widersprach die ja dem klaren Auftrag, den er von Gott bekommen hatte. Dann wären nicht bloß ein paar hundert Therapiestunden fällig, um Isaaks Trauma aufzuarbeiten, sondern dann läge ein totes Kind in einer Pfütze. Puh. Also, wenn ich in die Augen Isaaks schaue, dann wird mir bewusst, wie viele Kinder immer noch auf den Altären der Kirche geopfert werden. Als Beispiel, wie viele christliche Eltern haben zum Beispiel ihre homosexuellen Kinder verstoßen, weil sie das erste Wort Gottes gehört haben, das ihnen sagte, dass der Lebensstil ihrer Kinder ein Gräuel für Gott sei, etwas Widerliches, Unakzeptables in Gottes Augen. das man bestenfalls gesellschaftlich tolerieren, aber keinesfalls akzeptieren könne. Und so schließen sie ihre Kinder aus der Familie und der Kirche aus, weil sie Gott gehorchen wollen. Und Gott hat doch auch solches gesprochen. Da steht's. Hätte Abraham das getan, wäre Isaak tot. Aber in Abrahams Denken war anscheinend genügend Platz für die Vorstellung, dass Gott seine Meinung ändern kann. Da war Platz für ein zweites Wort Gottes, der Gnade. Blaise Pascal sagte mal den Satz: Nie tun Menschen Böses so gründlich und glücklich wie aus religiöser Überzeugung. Nie tun Menschen Böses so gründlich und glücklich wie aus religiöser Überzeugung. Und das stimmt. Und auch darum geht es in der Geschichte von der beinahe Opferung Isaaks. Darum, dass Gott Abraham vor einer schrecklichen Tat bewahrt. So kann man das auch lesen. Leben ist ja live. Da kann man nicht kurz nach hinten skimmen und nachschauen, wie es ausgeht. Aber wenn man immer weiß, was Gott zu irgendetwas denkt, dann kann es sein, dass andere die Zeche dafür zahlen, weil man keinen Platz für Gottes zweites und drittes und viertes Wort hatte. Ein bekannter Prediger erzählte mal, dass er eines Tages mit seinem Teenager-Sohn auf einen Berg gestiegen sei, um ihm dort diese Geschichte von Abraham und Isaak vorzulesen. Davon, wie ein Vater sich auf den Weg macht, auf einen Berg zu steigen, um seinen Sohn zu opfern, weil Gott das von ihm verlangt hatte. Und als er fertig war, erklärte der Prediger seinem Sohn, dass er Gott immer mehr lieben würde als ihn. Der Prediger dachte anscheinend, dies sei etwas Bewundernswertes, etwas, mit dem er seinem Sohn die Bedeutung der Hingabe an Gott lehren würde. Könnt ihr euch das vorstellen? Das hat er zu seinem Sohn gesagt. Also ich kann gar nicht so viel essen, wie ich kotzen will, wenn ich sowas höre. Und euer Lachen zeigt mir, dass euch das ähnlich geht. Das ist doch krank! Aber dahin führt die Brille des unbedingten Gehorsams. In der Welt der Brille des unbedingten Gehorsams ist das eine völlig logische Konsequenz. Warum sollte das sonst in der Bibel stehen? Wenn Gott das schon von Abraham verlangt, dann kann ich jetzt ja meinem Sohn daran mal zeigen, was Gehorsam heißt. Will diese Geschichte tatsächlich darauf hinaus, dass wir uns zwischen Gott und unseren Kindern entscheiden müssen? Ist das die Aussage dieses großartigen Textes, ist diese Aussage tatsächlich so plump? Und Gott testete Abraham, beginnt unser Text. Was war die Versuchung? Der Test. In der jüdischen Auslegungstradition gibt es einen Strang, der argumentiert, dass Abraham den Test Gottes nicht bestanden hat. Gott hätte gewollt, dass Abraham auf dieses unmoralische Angebot mit Protest reagiert. Genauso wie Abraham gegen die Ankündigung der Zerstörung von Sodom und Gomorra protestierte. Umso mehr hätte er protestieren sollen, als Gott ihn aufforderte, seinen Sohn zu opfern. Diese jüdischen Gelehrten fragen, ja, was hätte denn Gott anderes von Abraham erwarten sollen? So wie Jesus der Versuchung widerstanden hat, Gottes Wort wörtlich auszulegen und damit ein Gebot nach dem anderen brach, hätte Abraham der Versuchung widerstehen sollen, Gott wörtlich zu nehmen. Gott wollte, dass er auf das Ungesagte hörte. Das ist mal ein herrlich anderer Blick auf diese Geschichte, oder? Als ich das gelesen habe, habe ich mich echt gefreut. Da habe ich gedacht so, yes. Ich gebe zu, auf den ersten Blick wirkt diese Perspektive ein bisschen über den Text drüber gestülpt. Aber ich finde, auf den zweiten und dritten, wenn man darüber ein bisschen nachdenkt, hat er eine Menge für sich. Also, ihr merkt, ich will euch Lust machen, euch mit so einer Geschichte zu beschäftigen. Sie nicht einfach zu schlucken oder zu überblättern, sondern so lange in sie einzutauchen, bis ihr sie atmet und euch auch mal traut, sie gegen den Strich zu lesen und zu bürsten. Das heißt es doch, mit Gott per Du zu sein. Blinden Gehorsam kann wirklich jeder. Gott widersprechen, das trauen sich nur die, die ihn kennen. Kommen wir zu den letzten Versen der Geschichte. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach: Abraham, Abraham! Er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich in der Hecke mit seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Und Abraham nannte die Stätte: Der Herr sieht. Daher sagt man noch heute: Auf dem Berg, da der Herr sieht. Unser Mosaikblick auf die Geschichte wird jetzt nochmal richtig spannend. Wir haben uns ja am Anfang gefragt, was das für ein Gott ist, der von seinem treuen Anhänger erwartet, dass der ihm ein Kind opfert. Und als zweites haben wir uns nicht ohne Empörung gefragt, was das für ein Vater ist, der damit ohne zu zögern zur Tat schreitet. Die zweite Frage zuerst. Was war das für ein Vater? Ein ganz normaler. Damals war es nämlich völlig normal, dass man den Göttern seine Kinder opferte. Die Götter waren schließlich dafür verantwortlich, dass die Sonne schien und dass es regnete, dafür, dass die Ernte Ertrag brachte und man nicht verhungerte. Man hatte als Mensch auf all das ja keinen Einfluss. Und wie brachte man die Götter auf seine Seite? Indem man ihnen etwas abgab, indem man opferte. Und möglichst etwas von hohem Wert. Ich meine, die waren ja nicht blöd, die Götter. Die wollten nicht ein paar Scheiben Trockenbrot, wollten nicht damit abgespeist werden. Also opferte man Mehl und Ziegen und, nun ja, von Zeit zu Zeit eben auch das Wichtigste, was man besaß. Ein eigenes Kind. Von daher tat Abraham einfach das, was alle taten, wenn es die Götter nach frischem Blut dürstete. Er packte seinen Esel, sammelte Holz für das Feuer und machte sich auf den Weg, um seinen Sohn zu opfern. Natürlich, so funktionierte die Religion nun mal. Die Götter verlangen etwas Wertvolles von dir, und wenn du es ihnen verweigerst, dann musst du den Preis bezahlen. So läuft das. Abraham war natürlich ein Kind seiner Zeit. Er hörte Gott bloß das sagen, was alle damals von Gott gehört haben. Und deshalb zögerte er auch nicht, es in die Tat umzusetzen. Eine ganz normale Geschichte dieser Tage. Bis alles ganz anders kommt. Weil dieser Gott plötzlich die Opferung unterbricht und dafür sorgt, dass es Widder statt Knabe zu essen gibt. Also zurück zur ersten Frage. Was für ein Gott würde von einem Vater verlangen, seinen Sohn zu opfern? Die Antwort lautet: nicht dieser. Die anderen Götter mögen deinen Erstgeborenen von dir verlangen, aber nicht dieser Gott. Dieser Gott ist anders. Er Er kümmert sich sogar um das Ersatzopfer. Zuerst wirkt Gott also in unserer Geschichte wie alle anderen Götter auch. Dem damaligen Publikum dürfte das alles recht bekannt vorgekommen sein. Ja klar, eine weitere Geschichte über einen Gott, der nicht zufriedenzustellen ist. So wie immer. Bis alles plötzlich ganz anders kommt. Aus dem Nichts heraus nimmt diese Geschichte eine schockierende Wendung. Stellt euch mal das erste Publikum vor, was gebannt nach Atem japst. Wait, what? Dieser Gott stoppt das Opfer? Huh. Die Götter tun sowas nicht. Dieser Gott schon. Dieser Gott ist anders. Darauf zielt die ganze Geschichte ab. Zu zeigen, dass dieser Gott anders ist. In der Theologie bezeichnet man das als eine Übergangsgeschichte. Hier wird der Übergang skizziert zu dem Glauben, dass Gott Menschenopfer ablehnt. Und nach dieser Geschichte ist es biblisch völlig unstrittig, dass der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs keinen Gefallen an Menschenopfern hat. Er lehnt es nicht nur ab, er verbietet es sogar. Und das war damals eine Revolution. Ein Gott, der keine Menschenopfer will. Das gab es nicht. Und religionsgeschichtlich muss man einfach festhalten, dass diese Erzählung unglaublich erfolgreich war. Dass Menschenopfer heute so gut wie nicht mehr vorkommen, haben wir dieser Geschichte zu verdanken. Der Witz ist also, dass es unsere eigene Empörung über einen Abraham, der seinen Sohn opfern will, ohne diese Geschichte überhaupt nicht gäbe. Ohne diese Geschichte finden wir das völlig normal. Ja klar, Kinderopfer, logisch. So ist das nun mal. Eine wichtige Erzählung also, die deutlich macht, wie bruchstückhaft unsere Gotteserkenntnis und unser Hören auf Gott ist. Abraham musste unterbrochen werden. Sonst hätte er seinen Sohn getötet. Und dabei stellt sich natürlich die Frage, wie viel von dem, was wir als Gottes Reden verspüren oder hören, ist in Wirklichkeit dem Zeitgeist unserer Erziehung und unserer eigenen Biografie geschuldet? Wahrscheinlich ziemlich viel. Es geht überhaupt nicht anders. Und ab und zu muss uns mal Gott unterbrechen, bevor wir unsere Kinder auf den Altären Gottes opfern und denken, wir tun was ganz Heiliges hier. Okay, ich komme zum Schluss. Drei Dinge möchte ich zusammenfassend zu den angedeuteten Facetten der Erzählung sagen und uns mit auf den Weg geben. Erstens, die Bibel ist keine Gebrauchsanweisung. Bitte vergesst das. Bitte streicht das. Wenn ihr sie als Gebrauchsanweisung lesen wollt, werdet ihr das, was Gott mit ihr euch sagen will, werdet ihr das nicht finden. Die Bibel ist keine Gebrauchsanweisung. Legt doch mal eine Gebrauchsanweisung von einem Wäschetrockner neben die Bibel. Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Dieses Bild ist so bekloppt. Dieses Buch ist so viel mehr. Du kannst das nicht wie eine Gebrauchsanweisung lesen. Okay, der Vers, die Situation. So einfach ist das nicht. Hab den Mut, also das ist doch wahr. Du kannst nicht einfach sagen, oh, die Lampe leuchtet, wo steht das Problem beschrieben? Aha, jetzt muss ich Stecker rein und Stecker raus. Also so repariere ich meine Sachen immer. Ja. Aber so kannst du doch nicht mit der Bibel umgehen. Das stimmt doch nicht. So funktioniert dieses Buch gerade nicht. Und diese Geschichte macht das so sehr deutlich. Wie gesagt, habt den Mut, den Nebel des Lebens auszuhalten und erwartet, dass euch Gott immer mal wieder von eurem Weg abbringt. Erwartet das zweite und das dritte Wort Gottes. Und bitte, widersprecht ihm doch auch ab und zu mal. Nochmal, Blindengehorsam kann jeder. Gott widersprechen, trauen sich nur die, die mit ihm per Du sind. Zweitens, Gott sucht keinen blinden Gehorsam. Die Liebe zu Gott steht nie in Konkurrenz zu unserer menschlichen Liebe. Man kann nach christlichem Verständnis nie zu viel, sondern immer nur zu wenig lieben. Die Liebe zu Gott ist nach biblischem Verständnis zwar das höchste Gebot, als solches schließt es aber alle anderen Arten der Liebe nicht aus, sondern ein. Die Liebe zu Gott ist nicht exklusiv, sondern inklusiv zu verstehen. Sie steht nicht in Konkurrenz zur Nächstenliebe, nicht in Konkurrenz zur Selbstliebe und auch nicht in der Konkurrenz zur Liebe zu unserem Partner oder zu unseren Kindern, sondern greift diese Formen der Liebe positiv in sich auf und integriert sie. Wer Gott über alles liebt, muss dafür keine andere Liebe opfern. Das ist Quatsch. Wir können unseren Nächsten und auch uns selbst nie zu viel, sondern immer nur zu wenig lieben. Drittens, bitte bewertet in Zukunft alles, was euch die wunderbare Liebe Gottes, die in Jesus Christus erschienen ist, all das, was euch diese Liebe verdunkeln möchte, als das, was es ist, nämlich als Versuchung. Selbst wenn es nach außen hin scheinbar noch so fromm daherkommt, nichts ist fromm, was uns das Licht Christi verdunkelt. Nichts ist fromm, was uns dazu bringen will, weniger statt mehr zu lieben. Gott selbst hat seinen eigenen Sohn nicht verschont. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken, sagt Paulus im Römerbrief. Und das bedeutet nicht, dass im christlichen Leben das Opfer keinen Platz mehr hätte. Doch das hat es. Und ich weiß, das klingt jetzt nach einem Widerspruch. Aber es ist vielleicht nochmal ein ganz wichtiger Gedanke. Jede Liebe bringt Opfer. Aber es sind freiwillige Opfer. Keine Opfer aus Pflichtgefühl oder gar Angst heraus. Es sind Dankopfer, Lobopfer. Opfer aus der Haltung heraus, unendlich beschenkt worden zu sein. Und darum etwas abgeben zu können. Also lasst euch die Sicht auf die Liebe Gottes bitte nicht verstellen. Gott hat seinen Sohn für uns gegeben. Die christliche Tradition hat es gerne so gedeutet, dass Jesus der Widder war, der sich in Gestrüpp verfangen hat. Ob das so ist, weiß ich nicht, aber zumindest ist es ein ganz starkes Bild. Gott hat sein Wertvollstes gegeben, damit wir nichts dergleichen mehr tun müssen. Gott hat den ultimativen Liebesbeweis erbracht. Und wir alle dürfen mit Paulus überzeugt sein, Jesus ist für Abraham und Isaak, für dich und für mich gestorben. Und nichts und nichts und nichts darf uns fortan scheiden von dieser unendlichen Liebe Gottes. Danke fürs Zuhören.